Mehr als die Hälfte der Europäer ist übergewichtig. Wahrscheinlich fast so viele haben zu Beginn eines neuen Jahres den Vorsatz, abnehmen zu wollen. Das kann allerdings auch im Diätwahnsinn enden. Mein heutiger Gast hat ein Buch darüber geschrieben. Er ist Allgemeinmediziner, Journalist, Ö1-Radiodoktor und Kabarettist. Ronny Thekerl ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie viel Diäterfahrung haben Sie denn selber?
Ja, also ich bin einerseits natürlich Mitteleuropäer und damit habe ich natürlich auch immer wieder, klingt es natürlich toll und interessant, wenn es dann heißt, du kannst in einer Woche gleich einmal ein paar Kilo wegtun. Das tut mir jetzt als Mann im besten Alter natürlich, ist das natürlich interessant. Auf der anderen Seite sind Männer jetzt nicht so diätmäßig erfahren, wie vielleicht die Frauen. Also da haben sicher 120% aller Frauen schon irgendwann einmal einen Diätversuch gemacht. Bei den Männern, die machen schon auch ein bisschen mit, möglichst dann, wenn es einfach geht und wenn es schnell geht. Also das haben wir natürlich sehr gerne.
Das heißt, das Verlangen nach körperlicher Optimierung ist bei den Männern Ihrer Meinung nicht so groß?
Auch zunehmend schauen die Männer, glaube ich, auch genauso auch darauf, dass sie halbwegs was hermachen. Und das ist eben dem Schönheitsideal entsprechend, ist es halt eine schlanke Figur, wie man so schön sagt. Aber auf der anderen Seite hadern, würde ich sagen, doch mehr Frauen mit ihrem Körperbild als die Männer. Das sieht man, ich traue mich nicht jetzt im Bikini ins Freibad zu gehen. Und daneben sieht man möglicherweise den Badewaschel, der also wirklich voller Stolz seinen Bierbauch quasi wie eine Trophäe trägt. Und da kann man, glaube ich, schon was lernen. Also vielleicht medizinisch fragwürdig, aber fürs soziale Wohlbefinden also äußerst förderlich.
Das heißt, wir Frauen könnten da von den Männern was lernen?
Ich glaube fast, ja.
Gelassenheit.
Gelassenheit. Das ist ganz wichtig, dass man eine Gelassenheit auch seinem eigenen Körper gegenüber hat.
Sie haben das Buch gemeinsam mit dem Kabarettisten Bernhard Ludwig geschrieben. Von dem weiß man ja auch, er hat seine eigene Diät-Leidensgeschichte und auch seine Erfahrungen damit. Das Buch hat ja den Titel Anleitung zum Diät-Wahnsinn. Wollten Sie damit der ganzen Sache auch Druck nehmen?
Wenn man so will, ja. Es gibt so viele verschiedene Diätratgeber. Ich glaube, es sind weit über 50.000 Titel im deutschsprachigen Raum erhältlich, die sagen, wie es geht. Und wie es nicht geht, wissen die meisten. Und wir zeigen einfach, wie es richtig nicht geht. Also wir weisen da wirklich in dem Buch an, ganz im besten Sinne, sagen wir mal von Paul Watzlawick, der mit der paradoxen Intervention ja gezeigt hat, wenn man zeigt, wie es nicht geht, dass man ein wenig mehr Erfahrung generieren kann daraus. Und das war auch die Stoßrichtung dieses Buches. Also wir wollten bewusst übertrieben zeigen, was man alles machen kann, um sich möglichst rasch unglücklich zu machen.
Wobei, das wäre dann ja auch gleich wieder ein gutes Argument, die Sache mit dem Abnehmen gleich zu vergessen.
Dass man das Abnehmen gleich vergisst, und anstatt dass man sich so konzentriert darauf, aufs Gewicht.
Ja, oder generell halt sagt, wenn eh nichts nützt, dann fange ich jetzt gar nicht damit an.
Das ist die Frage, was heißt nützen oder wo möchte man hin? Früher hat man gesagt, man möchte zu den Idealmaßen hin, was immer sehr schwierig ist, weil die Idealmaße, die ändern sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Heute ist ganz an der Spitze die Gesundheit. Also kaum einer sagt, ich mache eine Diät, sondern die meisten sagen, ich mache eine, die heißt dann meistens nicht Diät, sondern die heißt dann Kur oder Ernährungsform, weil man ja gesünder ist und ein paar Jahre länger leben möchte. Das ist immer Druckschluss, weil diese paar Jahre, die man dann gewinnt, wenn überhaupt, aber die werden hinten angehängt. Also es ist nicht so, dass man dann sagen kann, ich hätte gern so ein paar Jahre zwischen 30 und 35, sondern ab 95 kriegt man dann noch ein paar geschenkt. Das ist halt die Frage, ob sich das dann auszahlt, ein Leben lang da zu leiden. Wir wollen schon zeigen, dass man ja eine gewisse Gelassenheit dem entgegenbringt und dem Ganzen mit Humor begegnet.
Mit Humor durch den Diätwahnsinn. Der Mediziner und Kabarettist Ronny Thekerl ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Das ist das Radio Salzburg Café. Einen schönen guten Morgen. Für viele gehört der Schritt auf die Waage in der Früh zur Morgenroutine. Bei mir ist heute der Mediziner und Autor Ronny Thekal. Wie sehr dürfen wir denn der Waage überhaupt trauen, wenn es um die Anzeige unseres Wohlfühlgewichts geht? Oder kann eine Waage auch lügen?
Wagen lügen meistens nicht, wenn sie geeicht sind, zeigen sie schon das Gewicht an. Das ist aber relativ, weil wenn ich eine Waage auf den Mond stelle, dann wiege ich deutlich weniger. Also wenn man sich gut fühlen möchte, dann kann man vielleicht jetzt mit Tesla irgendwann einmal auf den Mond fliegen und dann ist man vielleicht gut gelaunt, wenn man dann plötzlich weniger hat. Die Zahlen lügen nicht, allerdings sagen sie nicht viel aus. Also das kommt ja immer darauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder den gestandenen Mann her, ein athletischer Mann hat möglicherweise genauso viel Gewicht wie ein Mann, der so eine apfelförmige Fettsucht hat. Das ist eigentlich die eher ungesunde Form, wo man halt so eine Kugel rund um den Bauch herum hat und dann ganz dünne Ärmchen und ganz dünne Beinchen. Aber in Summe, das Gewicht passt dann.
Eine meiner Lieblingsausreden, wenn ich mich auf die Waage stelle, ist ja immer die, ich habe halt einfach schwere Knochen.
Ja, das ist eine von vielen. Das ist genetisch, das sind die schweren Knochen. Also man kann einmal vielleicht zu einem befreundeten Radiologen gehen und einmal so ein Ganzkörperröntgen machen und dann kann man sich seine Knochen anschauen. Ja, Knochen sind Knochen und die Ausrede zählt nicht.
Wobei, es gibt ja mehrere Maßeinheiten. Es gibt ja nicht nur das Gewicht, das man auf der Waage ablesen kann. Es gibt Kleidergrößen, was für uns Frauen auch immer sehr frustrierend sein kann, weil die sehr variieren. Es gibt den Body Mass Index. Ja. Also sind das alles Einheiten, wo ich wirklich ablesen kann, ob ich in der Norm bin oder übergewichtig?
Ja, also das Gewicht ist das eine, der Body Mass Index ist das andere. Auch der Body Mass Index ist jetzt zwar ein Wert, der immer wieder verwendet wird, auch von Medizinerinnen und Medizinern immer verwendet wird. Das ist im Prinzip, geht es da nur um Größe im Verhältnis zum Gewicht. Und dann kriegt man so einen Body Mass Index, der zu hoch oder zu niedrig ist. Aber wie gesagt, der Mann mit dem großen Bauch und den dünnen Ärmchen und den dünnen Beinchen hat im Prinzip einen guten Body Mass Index im Prinzip. Ja, ist aber gewichtmäßig jetzt suboptimal aufgestellt. Der ist jetzt mäßig hilfreich. Wurde aber, glaube ich, auch gar nicht von Medizinern erstellt, der Body Mass Index, sondern von einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft, die den irgendwann einmal erfunden haben und dann quasi so in der Mitte den Strich gezogen haben, wer ist zu dick und wer ist zu dünn.
An was kann ich mich jetzt aber dann tatsächlich orientieren? Ist es einfach mein eigenes Wohlbefinden, wobei das natürlich auch sehr davon abhängt, wieso die äußeren Eindrücke sind, weil wenn man sich anschaut in den sozialen Medien, die Bilder von Influencerinnen, von Models, von Hollywood-Stars, die haben eigentlich alle durch die Bahn eine andere Figur als ich. Muss ich mich da dann schon schlecht fühlen?
Das bleibt einem selber überlassen. Das ist ja das Schöne, dass man es nicht muss. Ja? Wie man sich fühlt und ob man sich ärgert darüber, dass man jetzt nicht so magersüchtig ist wie irgendein Instagram-Model, bleibt einem ja selbst überlassen. Aber dieses Wohlfühlgewicht, das ist ganz schwierig, sich wohlfühlen zu können, wenn überall andere Maßstäbe angesetzt werden. Das wissen wir ja, dass in der Werbung, auf Plakaten, in Filmen, die Maße nicht denen entsprechen, die man halt so als 0815 Durchschnittsbürger. Auf der anderen Seite zum Beispiel das Beispiel Barbie, ja, die Barbie-Puppe, die es ja nach wie vor gibt und die wäre jetzt in realen Maßen eigentlich gar nicht lebensfähig. Also die hätte massive Hüftfehlstellungen, Knieprobleme, wäre unfruchtbar. Also da hat man auch medizinisch festgestellt, was da passieren würde mit dieser armen Barbie. Und man hat auch versucht, so eine Curvy-Barbie zu machen. Das heißt, also die Barbie, also
die hat Hüften
und die hat sich aber deutlich weniger gut verkauft als die andere. Und dann hat quasi der Schöpfer wieder, der Mattel-Schöpfer wieder gesagt, nein, wir belassen es bei dem Alten. Das verzerrt alles das Bild. Facebook verzerrt das Bild. Keiner postet von gescheiterten Diätplänen von etwas, sondern jeder postet vom gesunden Essen. Jeder postet, dass er jetzt einen Marathon gelaufen ist oder dass er 20 Kilo abgenommen hat. Und das verzerrt natürlich das Bild, weil all die, die gescheitert sind und die das nicht gemacht haben, die posten das selten.
Das Radio Salzburg Café heute mit dem Mediziner und Autor Ronny Thekal. Wir reden über das Abnehmen und warum das so oft scheitert und das schlechte Gewissen, das dann damit einhergeht. In Ihrem Buch Anleitung zum Diätwahnsinn schreiben Sie auch über die innere Waage. Was ist denn damit gemeint?
Die innere Waage, also es geht sehr viel ums Wohlbefinden, wie man sich wirklich gut fühlt, und das ist ein langer Weg, dorthin zu kommen, dass man zufrieden ist mit dem. Auch die Motivation, warum möchte man jetzt unbedingt schlank werden? Viele knüpfen das nicht nur an ihr Glück, sondern auch an ihr Beziehungsglück. Die sagen, okay, wenn ich jetzt 20 Kilo abnehme, dann ist alles gut. Und das ist ein Druckschluss, weil dann nachher ist alles wahrscheinlich genauso wie vorher. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen besser oder anziehender oder attraktiver, weil man 20 Kilo weniger hat. Aber der Partner hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt. Also der bleibt, wie er ist. Den kann man nicht abhungern.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass man auch die eigenen Gene nicht wirklich austricksen kann. Das heißt, ich muss mich eigentlich für meine etwas zu kurzen Beine oder zu breiten Hüften bei meinen Ahnen bedanken. Und das kann ich auch nicht wegtrainieren, nicht wirklich.
Es gibt ja sogar die Gendiät, also wo man genau auf die Genetik abgestimmt schaut, ist dieser Mensch eher ein Kohlenhydrat-Typ oder ein Eiweißtyp? Oder, da gibt es ja ganz verschiedene Arten von Diäten. Die Geschichte ist, dass wir individuell sind, jeder ist unterschiedlich und jeder hat so seinen Setpoint irgendwo, der kann etwas höher sein oder etwas niedriger sein. Und schön wäre es, wenn wir eine gewisse Diversität zulassen würden in der Gesellschaft. Es gibt eben Leute, die kleiner sind und größer und dicker und dünner, und das wurscht wäre. Das wäre halt natürlich das Ideal. Das Problem ist, irgendwo wird ein Ideal bestimmt und manche, die vielleicht die genetischen Anlagen dazu haben, sind zufällig gerade in diesem Bereich. Die tun sich leicht, die sagen, okay, das ist überhaupt kein Problem, ich esse gerne meine Salate und ich nehme eigentlich nicht sonderlich zu. Andere kämpfen ihr ganzes Leben, um weg von ihrem Setpoint oder von ihrem Wohlfühlgewicht zu kommen, hin zu einem Gewicht, das gar nicht das ihre ist.
Das heißt, man muss sich da auch nicht schuldig fühlen, wenn gewisse Abnehmprogramme bei einem selber einfach nicht funktionieren. Man muss nicht unbedingt was falsch dabei machen, sondern der Körper ist nicht dafür vorgesehen.
Ja, damit kommt man ja wunderbar in diesen Diätwahnsinn rein. Das ist ja eins der schönsten Sachen, dass man in dem Moment, wo man einsteigt einmal, so eine kleine Diät als Einstiegsdroge, das sollte jeder mal probiert haben. Denn wenn man sich akribisch genau daran hält, wie die Diät vorgegeben ist, und Diät ist ja nichts Individuelles, meistens gibt es so eine, die so und so Diät, und damit kommt man schon auf die Schiene, dass das Unternehmen zum Scheitern verurteilt ist, und nachher fühlt man sich dann schlecht, weil man es ja nicht geschafft hat. Ja. Man hat es aber auch deswegen nicht geschafft, weil man sich überwinden muss, weil es nicht etwas Persönliches ist, sondern ein Schema, in das man versucht, sich reinzuquetschen. Und dann ist man unglücklich, dann ist man frustriert. Und wenn man frustriert ist, hat man natürlich Heißhunger auf kurzkettige Kohlenhydrate, also sprich Zucker, und dann schießt das Jojo nach oben.
Eine beliebte Methode zu versuchen abzunehmen ist ja die, ich lasse Fett weg, ich lasse Kohlenhydrate weg. Klingt jetzt irgendwie mal logisch.
Ja, das kann natürlich, also so eine Diäterfahrung, wenn man sagt, okay, man lässt jetzt gewisse Dinge weg, man lässt jetzt einmal zuerst Fett weg und dann lässt man die Kohlenhydrate weg und dann lässt man das Eiweiß weg, dann bleibt dann nicht mehr viel über. Das kann natürlich der Einstieg sein in eine gesündere Lebensführung, das kann aber auch genauso der Einstieg sein in eine Essstörung. Und was gesund ist und was man tun sollte, ist auch wieder eine Geschichte, die sich über die Jahrzehnte sehr ändert. Also Das, der Bernhard Ludwig hatte ja schon sein Programm Anleitung zum Diätwahnsinn. Das stammt ja schon aus den 1980er Jahren, hat sehr früh damit begonnen und hat also wirklich zahlreiche Leute auf der Bühne therapiert und unterhalten. Und damals waren aber auch die Ernährungsempfehlungen ganz andere als bei uns. Also da war Kohlenhydrate waren einfach die Basis einer jeden Ernährungspyramide. Das war einfach, das Getreide war unten. Das ist mittlerweile in vielen Fällen sehr verpönt. Also das ist zum Teil ganz weg. Da gibt es dann also die No Carb und dann ein bisschen, also die Show Carb oder die gar nichts Carb. Und wenn man das alles weglässt, das hat sich natürlich sehr verändert und deswegen haben wir versucht, dieses Programm mit dem Buch ins 21. Jahrhundert zu bringen und auch die modernen Empfehlungen da reinzunehmen. Empfehlungen und Irrungen.
Und über ganz konkrete Beispiele werden wir gleich weiterreden. Sie hören das Radio Salzburg Café. Bei mir zu Gast ist heute Ronny Thekal. Sie sind Allgemeinmediziner, der sich schlussendlich aber dem Medizinjournalismus und dem Seminarkabarett verschrieben hat. Warum eigentlich?
Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin. Ich habe auch vorher Medizin studiert. Das hilft ein bisschen, wenn man das werden will. Und ich habe auch Vorträge gehalten, relativ früh in einer Rheuma-Sonderkrankenanstalt, wo ich gearbeitet habe. Und da ist es gegangen um so wirklich spannende Themen wie zum Beispiel Arthrose und Arthritis. Und ich habe gemerkt, wenn man diese Vorträge beginnt lustiger zu halten, dass es kurzweiliger ist für die Zuhörerschaft und für mich auch kurzweilig und dass sich Dinge einfach einprägen. Und so bin ich einfach dort in Richtung quasi Medizin-Kabarett oder Medizin-Seminar gekommen. Und ich mache mit Norbert Peter gemeinsam das Medizin-Kabarett, Peter und Thekal, wo wir halt immer wieder unterwegs sind. Aber mit dem Bernhard Ludwig verbindet mich natürlich auch das Seminar-Kabarett, das er ja auch entwickelt hat und wirklich mit einem Flipchart auf der Bühne steht und anschaulich erklärt, wie das ist. Und es ist interessant, weil man lernt was und es ist rasend witzig.
Das heißt, man kann sagen, Sie haben das Stethoskop mit dem Mikrofon getauscht.
So kann man sagen. Ich bin der Medizin immer treu geblieben, das schon. Also egal, was ich mache, ist medizinisch. Also ich schreibe Kolumnen, die sind medizinisch. Ich mache Kabarett, das ist medizinisch. Ich bin beim Ö1 Radiodoktor. Das ist natürlich auch medizinisch, mal lustiger, mal weniger lustig. Aber das ist schon ein Thema, das ich gerne vermittle. Das ist dieser missionarische Drang, den man einfach hat als Arzt, dass man sagt, wie alle leben sollen.
Denken Sie, kann man auch mit Leichtigkeit und Humor heilen?
Ja, ganz sicher. Also das ist ja bekannt, dass Lachen die beste Medizin ist. Nicht immer, ja. Also für einen Diabetiker würde ich sagen, ist Insulin die beste Medizin. Aber auch Lachen ist auch nicht schlecht. Also Lachen ist die beste Medizin. Aber es ist auch umgekehrt Medizin ganz schön zum Lachen. Und wir thematisieren Medizin, wir thematisieren die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, wir thematisieren auch Krankheiten und wir spielen auch viel für und vor Selbsthilfegruppen. Also das sind Betroffene, die wirklich leiden ganz massiv leiden an bestimmten Erkrankungen, die Tag für Tag damit zu kämpfen haben und die also wirklich, da kriegen wir sehr rührende Rückmeldungen, dass die sagen, das ist so schön, wenn man einmal 2 Stunden total lachen kann über genau das.
Was ja auch sehr tröstlich ist, dass viele Gesundheitsprobleme, die wir jetzt haben, auch schon vor Jahrtausenden bestanden haben. So schreiben Sie in Ihrem Buch auch die Griechen haben sich schon, die alten Griechen haben sich schon mit Diäten beschäftigt.
Ja, das ist nichts Neues, Diät. Wobei Diät ja im Ursprung nichts anderes heißt als gesunde Lebensführung. Da sind wir schon ein bisschen weg davon. Aber man hat sich schon immer überlegt, ich meine, die Menschen sind halt hedonistische Wesen, die gerne Dinge, die nicht so sonderlich förderlich für sie sind, nicht sonderlich gesund sind, schon immer ganz gern gemacht haben. Also sie haben, sobald verfügbar war, getrunken und geraucht und Süßigkeiten gegessen und sich nicht bewegt, weil es einfach gemütlich ist. Ja.
Also auch das liegt ganz offenbar in unseren Genen.
Das liegt offenbar in unseren Genen, ja. Also man sagt ja auch, man kann nicht viel tun, weil einfach diese Ernährungsgeschichten auch zu 60%, fast 50-60% in unseren Genen liegt. Dann kommen andere, die sagen, ja, aber es liegt auch zu 50-60% in unserem Mikrobiom, also in unserer Darmbesiedelung. Das ist jetzt ganz neu. Jetzt haben wir schon, wenn ich richtig rechne, über 100% an Voraussetzungen. Das heißt, einem selber bleibt dann gar nicht mehr so viel Spielraum, da mitzumischen.
Eine interessante Idee, wie man abnehmen kann, hatte ja Hippokrates, der große griechische Mediziner. Sie schreiben, fettreiche Ernährung, spazieren gehen und erbrechen, war damals die Erfolgsformel zur Gewichtsreduktion.
Ja. Ja, also wer das probieren möchte, der ist gut bedient, wenn man in den Diätwahnsinn reingleiten möchte, das muss man schon sagen. Also Diätempfehlungen hat es ja gegeben, unsagbar viele. Also es hat auch gegeben Diätpillen, da waren dann so eine Art, also da hat man wirklich gut abgenommen. Da waren aber Wurmeier drinnen, da hat man sich einen Bandwurm dann quasi einsetzen lassen und zum Schluss hat man eine Wurmkur bekommen. Auch das hat man gemacht. Es gibt Diäten, wo man oder Mittel, wo man sich Schilddrüsenhormone einsetzt, also spritzen lässt. Das funktioniert auch, weil halt der Körper dann auf 180 ist.
Maria Callas hat das anscheinend gemacht.
Genau, ja, das sagt man, dass sie das gemacht hat. Das sind lauter Tipps, die wir auch geben, die man machen kann, wenn man in den Diätwahnsinn hineingleiten möchte. Ja, also da gibt es ganz wilde Sachen, bis zur Hollywood-Diät, wo dem Körper vorgegaukelt wird, er sei schwanger, bis zur Glasreiniger-Diät, also man sprüht einfach ein wenig Glasreiniger aufs Essen und danach schmeckt es möglicherweise nicht, außer man mag Glasreiniger oder man spritzt auf die Nudeln, hat man Glasnudeln.
Auch Wilhelm der Eroberer hat sich schon mit Abnehmmethoden beschäftigt.
Ich glaube, das war der Whisky, ja, also der hat einfach gesagt, wenn man nur Whisky trinkt, dann geht's.
Also der hat einfach aufs Essen verzichtet.
So kann man es auch sagen, ja.
Das war der Salzburg-Café heute mit Ronny Thekal. Ihr Buch, das Sie gemeinsam mit dem Kabarettisten Bernhard Ludwig geschrieben haben, hat den Titel Anleitung zum Diätwahnsinn. Es steckt die paradoxe Strategie dahinter, dass wenn man zeigt, wie es nicht geht, man zum Schluss kommt, wie es funktionieren könnte. Eine sehr beliebte Methode zum Abnehmen ist seit einiger Zeit schon das Intervallfasten. Kann das Ihrer Meinung was?
Ja, also manche verwechseln ja das Intervallfasten, also dieses 16-8, dass sie sagen, okay, 16 Stunden essen, 8 Stunden schlafen, dann funktioniert es auf keinen Fall. Aber das Intervallfasten ist eine recht interessante Geschichte, die auch der Bernhard Ludwig ja auch mit seiner Methode, er war der Erste, der dieses Ein-Tag-Essen, Ein-Tag-Nix-Essen breit propagiert hat, das glaube ich auch sehr viele nachgemacht haben und versucht haben. Das Prinzip von diesen ganzen Fasten, intermittierenden Fastenvarianten ist, dass man dem Körper Ruhe gibt. Das heißt, Pausen einbaut und das macht an sich, würde ich einmal sagen, aus jetziger Sicht, und man muss immer sagen, das ist der derzeitige Stand der Medizin, macht durchaus Sinn, dass man seinem Körper nicht pausenlos Nahrung zuführt. Das bedeutet nämlich, dass er nicht zur Ruhe kommt, dass der Insulinspiegel pausenlos hoch ist. Das heißt auch wiederum, dass die Fettverbrennung gebremst wird. Solange der Insulinspiegel oben ist, verbrennen wir kein Fett. Und dass der Körper auch keine Lust hat, sich zusammenzuräumen. Wenn wir ihm aber eine Pause geben und sagen, okay, pass auf, du kriegst jetzt eine Zeit lang nichts zu essen, ob das jetzt 8 Stunden sind oder 16 Stunden oder einen Tag lang, ja, also so, man sagt so ab 12, 13 Stunden beginnt der Körper sich selbst aufzuräumen. Autophagie heißt es, das hat einen Nobelpreis gekriegt, diese Erkenntnis vor einigen Jahren. Und das macht weniger Entzündungen und das ist gut fürs nicht nur fürs Wohlbefinden, sondern auch, dass man angeblich auch länger, gesünder und generell länger lebt.
Das heißt, in der Zeit, wo man da bewusst nichts isst, arbeitet dann die körpereigene Müllabfuhr und bringt alles weg, was nicht gut für einen ist.
Im so ist es.
Darm und im Körper.
So
und
ist es. Aber es gilt wie überall. Man sollte jetzt nicht irgendwie auf irgendein potenzielles Gesundheitskonto einzahlen, indem man sich durchquält durch Diäten und Kuren, wo man sagt, okay, das ist gesund, das habe ich gelesen jetzt und im Fernsehen habe ich das gehört. Und damit ich vielleicht ein paar gesündere Jahre später habe, sich da durchzukasteien, ich halte das jetzt für eine mäßig gute Idee, es sei denn, man möchte jetzt auch wieder in einen Diätwahn reingleiten. Einfach, würde ich mal sagen, in sich selbst reinspüren. Jeder, der mal sowas versucht hat, wird merken, dass wenn man zum Beispiel so eine Fastenphase beginnt um 4 am Nachmittag, dann darf man ja schon wieder um 8 in der Früh essen, dann hat man ja seine 16 Stunden beieinander. Aber wenn man das letzte Mal zum Beispiel um 16 Uhr isst, das heißt Dinner Canceling heißt es, dann kommen viele drauf, aha, zum ersten Mal habe ich kein Sodbrennen am Abend oder mir geht's gut, ich schlafe durch oder ich fühle mich in der Früh gut, also gut erholt und bin gar nicht so hungrig, wie ich mir gedacht habe. Und diese Erkenntnis, das ist eine, die immer stimmt, weil das ist keine von außen herbeigeführte Information, sondern das ist eine Information, die wir von unserem Körper bekommen. Und wenn man sich da wohlfühlt und ein bisschen drauf schaut oder auf seinen Körper hört, dann kann es gar nicht schlecht sein.
Es gibt ja mittlerweile auch schon verschiedenste Apps am Handy, die dieses Intervallfasten unterstützen, wo es dann Bling-Bling macht und die Information kommt, du darfst jetzt wieder essen oder jetzt ab sofort Ruhe oder Rezepte mitgeliefert werden. Halten Sie solche begleitenden digitalen Programme für sinnvoll?
Ja, sind lustig im Prinzip. Die meisten Gesundheits-Apps, die so begleitend sind, haben aber am Anfang nur so ein anfänglichen Reiz und die landen relativ rasch dann wieder irgendwo in der Ecke. Das kennt man auch vom Fitnessgerät, das man sich irgendwann meistens nach Weihnachten irgendwann da mal zulegt und dann wird es sehr intensiv genützt, die ersten paar Wochen und irgendwann einmal so nach einem halben Jahr stellt man fest, dass das so nur mehr als Kleiderablage benutzt wird. Also die Begeisterung ist am Anfang da, die Nachhaltigkeit bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit den Apps funktioniert.
Schönen guten Morgen, mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute Ronny Thekal, Allgemeinmediziner, Journalist und Ö1-Radiodoktor. Sie plädieren dafür, dass Abnehmen nur mit Ruhe und Gelassenheit funktioniert. Jetzt gibt es ja auch die These, dass man im Schlaf abnehmen kann.
Lang schlafen, also der Vorteil beim Schlafen ist, dass man nicht isst. Also es gibt vielleicht Menschen, die können das, aber ich kann es nicht. Und damit ist schon einmal die halbe Miete. Und was dazu kommt, ist auch der Schlaf. Also Schlaf und Fasten sind die beiden Methoden, die unseren Körper in einen Zustand der Selbstreinigung bringen. Das kennen wir, wie gesagt, beim Intervallfasten, wo der Körper dann den Zellmüll ausräumt. Aber auch im Schlaf wird unser Immunsystem hochgefahren. Der Körper patrouilliert durch, schaut, gibt es irgendwelche Reste, gibt es Zellen, die sich möglicherweise so entwickeln, wie sie sich nicht entwickeln sollen. Da wird einfach regeneriert im Schlaf. Also der Schönheitsschlaf ist kein leerer Spruch, sondern das bewahrheitet sich tatsächlich. Also einen guten Schlaf ist gutes Wohlbefinden.
Also nicht zu unterschätzen. Jetzt leben wir ja momentan in einer Zeit, in der sehr viel still steht. Dennoch hat sich der Begriff der Corona-Killos etabliert. Eigentlich wäre das ja jetzt die ideale Zeit, um zu rasten, um weniger zu tun, auch wenn es gezwungenermaßen ist. Wir könnten dadurch ja eigentlich schlank werden, aber es passiert paradoxerweise offenbar bei vielen das Gegenteil.
Ja, paradoxerweise, das ist wieder der Druck, der dahinter kommt. Das ist eigentlich sollte man, ja. Und wenn man etwas sollte, wenn man sich denkt, eigentlich hätte man ja jetzt Zeit, um seinen Körper aufzuräumen, um abzuspecken, um den Schrank aufzuräumen, um die Wand zu streichen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele nicht gestrichene Wände da in Österreich zurzeit sind. Und aber ein riesenschlechtes Gewissen, weil man hätte ja eigentlich die Möglichkeit gehabt. Also da sind wir schon wieder bei den Selbstvorwürfen und den Schuldzuweisungen an sich selbst. Ich weiß es nicht. Die Corona-Kilos berichten viele darüber. Ganz wenige haben wirklich auch abgenommen in der Corona-Zeit, muss man sagen, im Lockdown. Das sind aber auch genau die, die das dann posten auf Facebook, und damit verzerrt sich das Bild, dass man eigentlich, dass es allen gelingt, außer einem selber gelingt es nicht. Nein, also die meisten, würde ich einmal sagen, haben tatsächlich diese Corona-Kilos. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Hose einfach nicht mehr passt, weil man in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Phase so oft zum Waschen gekommen ist, dass die Sachen eingegangen sind. Also das kann man sich auch schön reden. Aber ja, was soll man tun, wenn man zu Hause ist? Und es ist natürlich nicht allen besonders gut gegangen. Und in Zeiten, wo man psychisch nicht gut drauf ist, da verlangt der Körper natürlich auch nach raschen Erfolgserlebnissen, auch Erfolgserlebnissen, was die Nahrung betrifft.
Das heißt, es gibt da sehr wohl auch einen Zusammenhang zwischen Psyche und Körper und Darm und überhaupt all dem. Das
alles
hängt zusammen.
Na alles, na klar, ja. Also das ist glaube ich, jedem mittlerweile bewusst, dass das so ist, also dass das nicht zu trennen ist. Mittlerweile ist ja eben das Mikrobiom dazugekommen, also zu Körper und Psyche.
Das sind diese
Darmbakterien, ja. Also die hat man ja interessanterweise ja schon sehr früh gefunden. Da hat man, ja, also vor weit über 100 Jahren hat man schon festgestellt, das sind ja Bakterien im Darm. Und das Erste, was die Medizin immer macht, wenn man etwas findet, wenn man was Neues entdeckt, ist die zweite Frage, was können wir dagegen tun? Also da war dann der Versuch, die alle loszuwerden, diese Bakterien, weil die gehören ja da nicht hin. Diese Keime, zum Glück ist man dann relativ rasch drauf gekommen, die gehören dahin und die machen auch etwas. Wir haben insgesamt sogar mehr Mitbewohner in unserem Hotel und unserem Körperhotel, als wir Körperzellen haben, und die helfen uns bei vielen Dingen. Mittlerweile weiß man, dass diese Darmbakterien oder das Mikrobiom, also eine Vielzahl von verschiedenen Lebensformen im Darm, die uns wirklich helfen, auch abzunehmen im weitesten Sinn, glücklich zu werden, gesund zu bleiben. Und der Vorteil ist, man kann sein Mikrobiom auch anfüttern. Also so wie man das bei Politikern machen kann, kann man sein Mikrobiom anfüttern. Das heißt, wenn man die Fraktion füttern möchte, die nicht so günstig ist, dass man die in seinem Darmleben hat, dann kann man sehr viel Fast Food essen. Und tatsächlich werden sich wahrscheinlich diese Bakterien, die das gern haben, die Pizzaschnitten gern haben, die werden sich auch dann dementsprechend vermehren und verlangen dann nach mehr. Das heißt, der Gusto ist dann, bitte mehr Pizzaschnitten.
Es gibt also gefräßige Mitbewohner in uns, über die reden wir gleich noch weiter. Ronny Teckerl, wir haben vorher über die guten und die schlechten Darmbewohner in uns gesprochen. Wie kann ich jetzt nun die schlechten langfristig gegen gute austauschen?
Ja, da gibt es viel Forschung. Forschung sogar in universitären Einrichtungen. Also das ist etwas, was wirklich hochinteressant ist. Auch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen hat man das Mikrobiom erforscht. Und man kann allein durch Ernährung, durch gute Ernährung, kann man sich eine Kolonie günstiger Darmbakterien anzüchten. Die sind schon da, aber die vermehren sich halt mehr, weil das sind die, wenn es nicht die Junkfood-Fraktion ist, dann sind es halt die Körner-Fraktion. Und wenn man die eine Zeit lang füttert, wird auch der Gusto anders werden.
Was haben die zum Beispiel gerne?
Naja, das sind so die klassischen Sachen, die viele nicht so schätzen. Ja? Also das sind die gesunden Sachen. Das sind also viel Gemüse, viel Obst, auch gegorene Sachen. Ja? Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt im Lockdown viel Sauerteig macht. Ich glaube, jeder hat einmal versucht,
ein Brot
zu backen. Ja, genau. Vor allem, was macht man im Lockdown? Man backt einfach. Ja? Und das kann helfen. Es ist sogar so weit, dass man mittlerweile dahin geht, dass man sagt, okay, wenn das gar nichts hilft, dann kann man Menschen sogar eine Stuhltransplantation machen. Das heißt, man verpflanzt dann quasi einen fremden Stuhl mit einem besseren Mikrobiom in den Darm. Ja, also ist nicht jedermanns Sache. Gibt es vielleicht auch, vielleicht sucht man noch Stuhlspender. Ich weiß nicht, wer das
Es gibt eine harmlosere Methode oder zumindest wird es versprochen. In der Apotheke gibt es ja auch so Sackerln mit verschiedensten Bakterienzusammensetzungen für die Darmgesundheit. Jeder, der mal ein Antibiotikum nehmen musste, kriegt ja da auch so ein Sackerl dann mit. Und da gibt es dann auch noch viele andere. Helfen die da?
Naja, Antibiotika sind ja Substanzen, die gegen Bakterien sind, also gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Das wissen viele nicht, auch viele Mediziner verschreiben gerne Antibiotika bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit, das ist eine andere Sache. Aber die Antibiotika zerstören nicht nur die Bakterien, die wir nicht haben wollen, weil sie uns vielleicht eine Mandelentzündung bescheren, sondern eigentlich alle. Ja, die machen da keinen Unterschied und damit wird auch die gute Darmbakterienkultur wird ausgedünnt und man kann sie dann wieder anzüchten und da gibt es viele Nahrungsergänzungsmittel, Hilfsmittel, Probiotika, Präbiotika, die man dann zu sich nehmen kann.
Hilft das was?
Ob sie helfen oder nicht, auch da wieder, dieses hilft das was? Ich werde immer wieder auch als Arzt immer wieder gefragt, hilft denn das? Ich habe gehört, Intervallfasten, das bringt gar nichts. Ja? Und dann sage ich, naja, aber hast du es nicht gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Ja? Und hat es da geholfen? Na, hat mir schon geholfen. Aber ich habe gehört, es bringt mir nichts. Dann denke ich mir, ja, wenn du weißt, dass es dir hilft, dann ist es auch gut. Und wenn jemand mit derartigen Mitteln eine bessere Verdauung kriegt, dann funktioniert es. Es funktioniert manchmal, es funktioniert nicht bei allen.
Erfolgreiches Abnehmen funktioniert nur über einen guten Stoffwechsel und einen Katalysator, der den Verbrennungsprozess beschleunigt. Ronny Tickerl, habe ich das nach allem, was wir heute schon besprochen haben, so richtig verstanden?
So kann man das sagen, ja. Also es ist alles muss ja irgendwie aufgenommen und aufgespaltet werden im Körper, bevor es ins Blut kommt. Und da helfen dann schon auch unsere Mitbewohner, unsere Darmbakterien mit.
Es gibt auch Menschen, die sagen, ich höre nicht zum Rauchen auf, weil wenn ich rauche, habe ich auch einen besseren Stoffwechsel?
Ja. Das ist auch etwas, eine wunderbare Methode. Man kann natürlich sich das Essen abgewöhnen, indem man raucht. Also der Vorteil ist auch, es ist ähnlich wie beim Schlafen, solange man raucht, kann man nichts essen. Also das ist natürlich Tatsache. Ich weiß nicht, ob das jemand trotzdem schafft. Das Problem ist, dass man halt auch als Raucher irgendwann einmal nicht so glücklich darüber ist und viele Raucher wollen ja auch aufhören mit dem Rauchen, dann hört man auf mit dem Rauchen und denkt sich, naja, was könnte man in der Zwischenzeit machen und dann fängt man halt an zum Essen und irgendwann einmal steht man in der Früh vor dem Spiegel, sieht sich an und dann denkt man, na servus, also so möchte ich nicht ausschauen, dann fange ich dann lieber an zum Rauchen wieder. Und dann kann man sagen, ja, willkommen im Club der dicken Nichtraucher.
Es gibt ja auch Hilfestellung von der Lebensmittelindustrie für die verschiedensten Abnehmprogramme. Es gibt Leitprodukte, es gibt mittlerweile Superfood. Was halten Sie von solchen Sachen?
Da muss man stark aufpassen, was es alles ist. Also überall da, wo Leid gestanden ist, darf man nicht vergessen, dass Leid heißt oft, dass es fettreduzierter ist, aber damit es halbwegs was hergibt, muss ja was anderes stattdessen drinnen sein. Luft ist es nicht, das kann ich gleich sagen, aber es sind meistens Kohlenhydrate, die halt dann stattdessen drinnen sind, was jetzt dem Begriff Leid dann auch wieder ein bisschen abträglich ist. Dann gibt es noch die Leidgetränke, wo also wirklich nichts drin ist, also das ist also wirklich null Kalorien und denkt man sich, okay, was kann in null Kalorien schon drinnen sein? Nur ist es so, dass in den Ländern, wo sehr viel Leid getrunken wird, also zum Beispiel in den USA, das sind jetzt nicht die schlankesten, muss man sagen, und auch Mittel, die Süßungsmittel für solche Leitgetränke werden ja auch in der Mast eingesetzt, in der Viehmast, weil es einfach den Appetit anregt.
Leitprodukte auch nicht der Schlüssel zum Erfolg.
Würde ich jetzt auch nicht sagen, ja.
Superfood.
Obwohl der Schlüssel zum Erfolg, zum Diätwahnsinn schon. Also das propagieren wir ja sehr. Also wir haben so viele schöne Methoden, wie man da reinrutschen kann. Und da gehören Leitprodukte natürlich dazu. Also dass man versucht, alles durch Leit zu ersetzen. Also dass man nicht die normale Cola nimmt, sondern da nimmt man eben das Cola Light und macht alles Light und statt ein Wasser auch Leitprodukte und statt ein Badewasser auch in Cola Light baden. Ich weiß nicht. Also alles, man kann das wirklich übertreiben und dann wunderbar in so einen Wahn hineingleiten.
Wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, sieht man auch sehr viele junge Frauen, die ihren Tag mit Acai-Bohlen und Selleriesaft beginnen. Das, glaube ich, fällt auch unter dieses Superfood, wo man entdeckt hat, dass gewisse Arten von Obst und Gemüse auch so Brennstoffe, sage ich jetzt einmal, enthalten, die uns helfen, Fett zu verbrennen. Hilft das was?
Man hofft ja immer, dass man diese eine Substanz findet, die man sich auf die Sachertorte draufstreut und danach ist die Sachertorte neutralisiert. Man kann trotzdem so viel essen, wie man möchte.
Also wenn ich mich jetzt jeden Tag in der Früh mit Selleriesaft quäle.
Ja, das funktioniert. Ja, bitte. Ja, wunderbar. Also, um in den Diätwahn zu gleiten, ja, dann bitte solche Sachen machen. Das ist der beste Einstieg dazu, dass man jetzt sagt, okay, man ersetzt jetzt jede Mahlzeit mit Selleriesaft. Also das ist ganz großartig. Und da wird man wirklich, also so nach 3-4 Tagen wird man wirklich ordentlich einmal an Gewicht verlieren. Man ist absolut glücklich. Wird ein bisschen unzufrieden natürlich, weil der Sellerie, also spätestens nach dem zweiten Tag, deckt er bei den Ohren raus und auch der Lebenspartner oder Lebenspartnerin wird auch immer mal sagen, gibt es irgendwas anderes außer Selleriesaft. Dann nachher beginnt der Drang so unsagbar stark zu werden, dass man also nach 2 Wochen Selleriesaft irgendwann einmal den ganzen Sellerie irgendwo in die Ecken haut und sich einmal was gönnt. Ja, also einmal so, was man sich die ganzen 2 Wochen aufgespart hat. Und dann gönnt man sich halt wieder einige Tage was und Überraschung, Überraschung, hat man nachher plötzlich nicht nur die Kilos wieder drauf, die man vorher verloren hat, sondern diese Kilos haben auch ein paar Freunde mitgebracht.
Das Radio Salzburg Café heute mit dem Mediziner und Journalisten Ronny Thekal. Viele hoffen, es gibt irgendwann mal das Wundermittel, das beim Abnehmen hilft. So ein kleines Wunder soll ja das sogenannte Spermidin sein, ein Stoff, der den Verlust von Gewicht unterstützen kann.
Ja, das ist natürlich das neue Wundermittel wieder, ja, und jede Epoche hat so die Wundermittel und da sagt man wieder, ah, großartig, und danach ist es wieder weniger. Es ist interessant, dass dieses Spermidin ist natürlich einerseits, deswegen heißt es so, in der Samenflüssigkeit drinnen, aber auch in vielen anderen Lebensmitteln ist das drin, also zum Beispiel in den Weizenkeimern oder in Pilzen oder im gereiften Käse. Und das ist deswegen interessant, weil Spermidin anscheinend denselben Schalter betätigt wie beim Intervallfasten. Das heißt, beim Intervallfasten wird die Zelle auf Autophagie-Modus gestellt. Nach 12, 13 Stunden, 14 Stunden vielleicht, schaltet der Körper um, verbrennt sich selbst, beziehungsweise räumt die Zelle auf. Und das Spermidin dürfte den ähnlichen Schalter betätigen. Da gibt es viele Forschungen dazu und deswegen sagt man, das ist jetzt dieser neue Jungbrunnen, diese neue Anti-Aging-Substanz, wird auch vertrieben. Man kann sich das als Kapsel kaufen. Wer es probieren möchte, wiederum, ja, im Selbstversuch, ich glaube, das ist machbar. Spermidin bekommt man, indem man einfach nur Weizenkeime nimmt, also nicht Weizen in Form von Semmel oder Burger, sondern die Keime, also das ist eigentlich das, was man normalerweise aus dem Mehl rausgibt, so als Nebenprodukt, die Weizenkeime, und wenn man die eine Zeit lang isst oder sich spermidinreich ernährt, dann kann man mal schauen, wie es einem geht, sagen wir mal so. Ja? Aber rein von der Grundidee ist es auch etwas, was den Körper aufräumt.
Jetzt stehen wir am Beginn eines neuen Jahres. Jetzt kann man sagen, die Welt hat natürlich momentan ein anderes Problem als meine Traumfigur. Dennoch, bei vielen Menschen steht gerade am Jahresanfang der Wunsch, etwas zu verändern, der Wunsch, vielleicht auch was am eigenen Körper zu verändern. Wenn uns die Hörer da jetzt 2 Stunden zugehört haben, werden sie sich sagen, okay, es ist gar nicht so leicht, das und das vielleicht nicht. Wie kann ich es denn jetzt ganz konkret vielleicht noch an diesem Sonntag mit Gelassenheit angehen?
Mit Gelassenheit. In dem jungen Jahr haben sicher schon sehr viele ihre Neujahrsvorsätze gehabt und auch genauso viele ihre Neujahrsvorsätze schon gebrochen. Würde ich einmal sagen, jetzt einmal so aus dem Bauch raus. Und einige rennen jetzt schon mit schlechtem Gewissen herum, dass sie es wieder mal nicht auf die Reihe gekriegt haben und die Bikini-Figur, die geplante, jetzt wieder warten muss aufs nächste Jahr. Wobei, als Frau kriegt man ja wirklich eine Bikini-Figur, als Mann muss man noch Hormone nehmen, damit das hinhaut. Und einerseits, ich kann einen guten Tipp geben. Erstens einmal, man kann sich natürlich das Buch kaufen, Anleitung zum Diätwahnsinn. Ja, da steht wirklich alles akribisch genau drinnen, wie man es macht. Ja, wenn man also wirklich komplett in die Diätspirale hineinkommen möchte. Sonst plädiere ich für ein großes Maß an Gelassenheit und vielleicht, dass man die Latte, die man sich selbst gelegt hat, dann doch auch etwas tiefer legt. Man muss ja nicht selber an den eigenen Anforderungen scheitern. Also statt den guten Vorsätzen, hätte ich gesagt, machen wir gute Nachsätze. Im Nachhinein kann man dann schauen, was hat man erreicht. Da waren sicher ein paar schöne Sachen dabei. Und dann das auch wenn es ein bisschen was ist, das Erreichte einfach schön zu finden und dann mit einem Glaserl anzustoßen aufs Erreichte.
Ronny Thekerl, herzlichen Dank für Ihre Informationen, für Ihre wertvollen Tipps und ich hoffe, wir sind ein bisschen noch entfernt vom Wahnsinn oder können manche vielleicht retten davon.
Wünsche ich alles Gute dabei.
Danke.
Danke.